ARD Sounds.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Man hört's, der Frühling hat uns wieder. Eine neue Folge von Elefant, Tiger und Co., dem Podcast, steht an. Und heute geht's gar nicht mal um Tiere, die dieses Frühlingswetter besonders genießen können. Aber ich will gar nicht so weit greifen. Erstmal möchte ich den heutigen Gast des Podcasts begrüßen. Heiko Schäfer steht uns heute wieder Rede und Antwort. Heiko, sei herzlich gegrüßt.
Ja, hallo an alle, ne?
Heiko, Aquarium kann ich schon mal sagen, aber erstmal will ich das Tier vorstellen. Das ist ja eigentlich ein kleines, total schüchternes Tier, das aber allein durch sein Aussehen so unglaublich viel Fantasie erzeugt und deshalb auch jeder irgendwie vor sich hat. Ich komme mal mit allem zusammen, was man da so vermuten könnte. Das Seepferdchen, das bringt den Kindern das Schwimmen bei. Es ist das einzige Pferd, das ausdauernd tauchen kann. Es ist kräftig, es zieht Poseidons Streitwagen. Habe ich irgendwas vergessen? Also das kann ja irgendwie quasi alles. Aber ich bin mir ziemlich sicher, und da müssen wir jetzt alle ganz stark sein, nichts davon stimmt. Heiko, ist es tatsächlich ein Fisch?
Ja, es ist ein Fisch. Es ist ein Knochenfisch, wie alle anderen Fische auch. Und das sieht dann so ein bisschen wie ein Pferd aus, gerade vom Kopf.
Ja.
Aber wenn man jetzt das ganz genau nimmt, gehören Seepferdchen zu den Seenadeln.
Wir waren ja gerade mal unten im Aquarium, haben wir uns jetzt ein bisschen nach draußen zurückgezogen und dort haben wir so, wie groß werden sie sein, vielleicht 10 Zentimeter. Sind das die klassischen Seepferdchen oder geht es auch viel größer?
Ja, die klassischen Seepferdchen, 10, 12 Zentimeter. Farbe kann variieren, die können auch ihre Farbe ein bisschen wechseln, können mal je nach Stimmung heller, dunkler sein. Es gibt Arten, die sind fast ganz schwarz, dann gibt es welche, die sind Milchkaffeefarben und fast weiß.
Ja.
Und mit der Größe können sie ziemlich variieren. Wir kennen etwa so 130 Arten Seepferdchen und von den ganzen Arten sind die kleinsten Minis, so 14 Millimeter
Zwergseepferdchen. Oh je, ja.
Und die Größen sind 35 Zentimeter und sind dann schon ganz schöne stattliche Tiere. Ja.
Das klingt so, als gäbe es die auch überall, wo es Wasser gibt?
Ja, also außer natürlich die Polargebiete. Das Hauptverbreitungsgebiet ist Indopazifik, also um Australien und Neuseeland.
Ja.
Da gibt es ganz viele Arten. Wir haben ein europäisches Seepferdchen, das vorzugsweise im Mittelmeer vorkommt. Im Mittelmeer gibt es noch zwei andere Arten, also man muss gar nicht so weit fahren, um Seepferdchen zu sehen.
Aber an der Ostsee wird es einem nicht begegnen.
Nein, Ostsee nicht, aber an der Nordsee gab und gibt es wieder. Die galten 1930 als ausgestorben, das europäische Seepferdchen. Wobei hier liegt es daran, an Biotopzerstörung. Also nicht, dass man die Seepferdchen zum Essen gefangen hätte, aber auch am Fischfang, die waren oft Beifang. Und meistens haben die das natürlich nicht überlebt, durch Schleppnetze und Biotopzerstörung hat eine Rolle gespielt. Und die wandern aber wieder vom Atlantik gerade in die westliche Nordsee ein. Es gibt also wieder eigentlich im deutschen Gewässer, wenn man so will, durchaus Seepferdchen.
Kommen wir mal auf die Gestalt, die ist ja nun wirklich so prägend. Ich meine, Fische sehen aus wie Fische, weil das ja sicherlich von der Aerodynamik irgendwie was über die Jahre und die Evolution bringt. Warum sieht das Seepferdchen anders aus?
Das liegt an dem Biotop, wo es wohnt. Seepferdchen sind also jetzt keine Langstreckenläufer, überhaupt nicht.
Ja.
Die sehen zwar so aus, als ob sie das könnten und das mit dem Streitwagen aus der Mythologie stimmt schon, das kann man also nachlesen. Poseidon wird auch immer so dargestellt, das stimmt. Aber von der Sache her ist es ein sehr ruhiges Tier. Im Endeffekt ist dieser Schwanzfortsatz, den sie dort haben, ein Greifschwanz, die halten sich fest.
Also wie der Arm sozusagen?
Wie ein Arm, wie der Schwanz vom Klammeraffen. Die halten sich also fest, meist an Seetangen, leben also wirklich in Seetangen, Seegraswäldern und mögen starke Strömung überhaupt nicht. Leichte Strömung, das können sie mit einem Schwänzchen ausgleichen, da halten sie sich fest. Und im Endeffekt ist genau diese Nische besetzt. Man wohnt zwischen den Blättern vom Seetang, hält sich fest, fällt nicht groß auf, bewegt sich kaum. Und alles, was an kleinen Garnelen, kleinen Krebsen vorbeikommt, das dient als Beute und man hat das also als Futternische. Und Seepferdchen an sich, die sehen ja wirklich so gepanzert aus.
Ja, das und auch stachlig.
Stachlig, ja. Die haben auch ganz wenig Fressfeinde, weil das ist wie Knochenplatten und das ist viel zu hart. Die meisten Fische, selbst die mal eins probiert haben, spucken das an und sagen, das ist viel zu hart, kann man nicht fressen.
Ja, ja.
Also Fressfeinde haben sie ganz wenig. Hier geht es wirklich beim Schutz eigentlich um Biotopzerstörung.
Und wenn die sich dort unten festhalten, wäre dann der klassische Auftrieb des Wassers für sie schon tödlich?
Nein, aber die Strömung wäre tödlich. Der Auftrieb wäre, die können natürlich auch schwimmen und schwimmen auch im Beutetier einer Garnele durchaus mal hinterher.
Ja.
Na, also aber nicht keine Langstreckenrennen. Das ist mal so kurz, habe ich gesehen, das kriege ich, da gehe ich davon aus.
Und auch nicht auf Tempo?
Nee, die sind keine Rennpferde, ne? Das definitiv nicht.
Und wie schaffen sie es physikalisch, sich anzutreiben? Die klassische Flosse sieht man ja nicht.
Das ist, die haben eine Rückenflosse, die im Endeffekt bei denen natürlich, die stehen ja senkrecht im Wasser, wenn man so will. Dann ist die Rückenflosse nicht oben, sondern hinten. Und die hat so eine oszillierende Bewegung, ne? Und mit denen ist es im Endeffekt ein Schwimmen möglich. Ne? Die haben auch die Brustflossen noch, die sie benutzen können. Und so bewegt sich so ein Seepferdchen vorwärts. Das wird keine lange Strecke, viel zu anstrengend. Und wie gesagt, es hat auch kein großes Tempo. Aber um eine Garnele mal so um die Ecke zu verfolgen und dann einzusaugen, die haben ja so ein röhrenartiges Maul und dann saugen die Garnele ein, dafür reicht es auf alle Fälle.
In dem Maul sind aber keine Zähne.
Nein, das ist wie eine Röhre, das wird also mit Unterdruck eingesaugt. Es muss also ein Beutel sein, was lang und schlank ist, Garnelen hervorragend geeignet. Und dann saugen die das an. Ja.
Wie ist denn die Gewichtsverteilung eigentlich in dem Seepferdchen? Also, dass es jetzt eben so aufrecht stehen kann.
Ja, im Endeffekt so gemacht. Also im Endeffekt, der Greifstand, die Schwimmblase liegt weiter oben. Ne? Ja. Die haben auch mit Gasen sowieso auch ein Problem. Ne? So ein Seepferdchen hat einen Verdauungstrakt, der dem Fisch angemessen ist, aber nicht dem Seepferdchen. Man soll da auch mit dem Futter aufpassen. Die leiden an Blähungen. Das ist wirklich schwierig bei denen.
Ne? Okay.
Und die treiben dann auf.
Die treiben auf?
Die treiben auf, wenn sie nicht festhalten. Das kann passieren.
Und was ist das dann? Ist
meistens
es
ja Todesurteil? Da müssen wir auch bei den Jungtieren aufpassen. Also, da sieht man es vor allem, die Glänen sind ja noch halb durchsichtig. Da sieht man dann, dass irgendwas mit denen nicht stimmt. Habe ich jetzt schon mehrfach beobachten können.
Gerade wer Elefantiger und Co. sieht, hat es ja in einer der letzten Folgen auch mitbekommen, dass er da quasi durch Zufall oder durch Faulheit in Gänsefüßchen einen Weg gefunden habt, die er zu nähren. Komme ich mal dazu, wie wehrhaft ist denn eigentlich überhaupt ein Seepferdchen? Also wir haben schon gehört, die Knochenplatten gefressen wird es nicht. Aber ist es denn sonst robust in seiner ganzen Art?
Nein, es ist nicht sehr wehrhaft. Es hat keine Verteidigungswaffe. Es könnte sich also gegen nichts wehren. Es ist einfach nur von außen wie so eine Art Panzer geschützt.
Ja.
Und das hilft natürlich bei normaler Größe von Beutegreifern, das abzuwehren. Die sagen, warum soll ich, wenn ich was anderes mir jagen kann, mich mit dem harten Tier beschäftigen. Ja. Das ist einfach so psychologisch viel zu hart, nehme ich nicht.
Kommen wir doch mal zum klassischen Kreislauf des Lebens. Das ist ja nun wirklich etwas Außergewöhnliches bei Seepferdchen, weil hier irgendwie die Rollenverteilung beim Kinderkriegen ja ganz anders ist.
Ja, im Endeffekt kriegen hier die Männer die Kinder. Ne? Das ist also ganz lustig. Wobei das ja so nicht stimmt, sie tragen die Kinder.
Ja.
Also klassisch sieht das so aus, das männliche Tier kann man immer erkennen, wenn die Geschlechtsreife hat eine Bruttasche, die man auch deutlich sieht am unteren Bauchansatz, die auch relativ groß ist.
Also wirklich wie so eine Bauchtasche?
Beutel, also wie ein Känguru, ne? Ein Beutel, das kann man deutlich sehen. Und bei der Paarung übergibt, also spritzt das Weibchen die Eier den Menschen in die Bruttasche. Die werden dort auch befruchtet. Und dann überwächst Gewebe aus der Brusttasche diese Eier, die haben auch einen großen Dottervorrat.
Ja.
Und dort wird praktisch der Blutkreislauf, also Kohlendioxid, Sauerstoff geregelt. Die gewöhnen sich auch an die Umgebung. Also die Bauchtasche ist mit Wasser durchspült, die kann der also durchströmen lassen. Und wenn die dann aus den Eiern schlüpfen, dann sieht es eigentlich auch, die schlüpfen aus den Eiern in der Bruttasche und dann sieht es aus wie eine Geburt, wenn die aus der Bruttasche entlassen werden.
Ja.
Das Menschen hat also nichts damit zu tun, es trägt nur die Jungen. Na, der kann also prima weiter fressen.
Also die befreien sich schon selbst wie aus einem Ei?
Die schlüpfen in der Bruttasche aus dem Ei und befreien sich dann. Der kann das unterstützen durch pummende Bewegung, weil es ihn irgendwann stört. Das wird dann irgendwann immer mehr.
Ja.
Und es krabbelt wahrscheinlich.
Ja.
Und dann werden die aus der Bruttasche entlassen. Das habe ich jetzt schon mehrfach gesehen.
Und wie viele sind das so pro
Geburt? Das können bei großen Arten schon 200 Tiere sein. Ich hatte jetzt einen Wurf, da waren es so knapp 50.
Dann müssen die aber wirklich wahnsinnig klein sein, oder?
Ja, die sind also so 8 mm bei so einem Seepferdchen, was so 12 cm groß ist. Also es ist nicht groß.
Versteckt ist das dann wohl nicht, wenn du es beobachten konntest?
Nein, es ist meist in ganz frühen Morgenstunden, dass das Menschen die entlässt. Und die Jungtiere schwimmen dann sofort weg. Andere Seepferdchen, auch wenn es vielleicht die Onkel oder Tanten sind, die würden die auch lecker finden. Die gucken dann schon mal. Sieht aus wie eine Garnele, kann man bestimmt fressen.
Ja, ja.
Die sind sofort selbstständig und sich völlig selbst überlassen.
Und können die sich denn überhaupt schon gegen Strömung oder irgendwas wehren?
Die brauchen dann wirklich, das männliche Tier wird dann auch einen sehr ruhigen Bereich in seinem Biotop aufsuchen. Jedwege Strömung treibt diese Tierchen weg. Die versuchen natürlich auch, sich irgendwo an Algen, am Kies, an kleinen Steinen festzuhalten. Sind ja winzig.
Ja, ja.
Und können von Anfang an sind die selbstständig und können auch sofort fressen. Ich habe geschiffte Seepferdchen gesehen, die haben eine Stunde nach ihrer Geburt, in Anführungsstrichen, haben die versucht, Plankton zu fressen.
Wie waren denn deine Erfahrungen zum Beispiel? Ihr hattet ja kein Glück eigentlich mit eurer Nachzucht.
Ja, Glück kann man jetzt nicht sagen. Natürlich hängt es immer ab, in welchen Umständen. Wenn die im Becken schlüpfen, da sind verschiedene Anemonen noch drin, die dann so ein Seepferdchen auch festhalten. Also das ist im Endeffekt ein Fressfeind für so ein kleines Seepferdchen.
Ja, ja.
Da muss man auch immer gucken. Und meine erste Begegnung mit Seepferdchen hatte ich eigentlich, da habe ich ganz frisch angefangen. Da gab es eigentlich kein Schauaquarium, es gab nur Becken hinter den Kulissen. Und wir hatten so 4 oder 6 Becken mit Salzwassertieren drin. Da war eins mit Seepferdchen. Das war meine erste Begegnung am ersten Tag gleich. Da gab es das Seepferdchen. Fand ich faszinierend. Hatte ich also nie aus dieser Nähe bis dahin gesehen. Und dann war so, ja, vielleicht haben die auch Junge, das Menschen, die hat eine dicke Bruttasche. Und so fing das an, sich für die Sache zu interessieren. Und wo das erste Mal dort Junge schliff, war das ein absolutes Highlight. Und dann haben wir, wie gesagt, wie man das so schön sagt, so einen riesen Aufriss gemacht, Einhänger gebastelt und mit kleinen Lederrundfäden, damit die sich festhalten können und sowas. Ja. In der Natur natürlich auch nicht vorhanden, aber zumindest haben wir uns irgendwas versucht einfallen zu lassen und das möglichst steril und dann ja die Frage des Futters. Ne? Ja. Und wir haben eine kleine Planktonzucht, also mit diesen Salinkrebsen. Das hatten wir auch früher und dann hat man mit Süßwasserplankton gefrostet probiert und das versucht in die Strömung zu bringen, dass es immer an denen vorbeitreibt. Die müssen es ja sehen. Wenn das tot am Boden liegt, interessiert das meistens Seepferdchen, auch die Erwachsenen meistens nicht. Ja. Das ist der Nachteil, dass sie eben gerne lebendes Futter hätten und mit Frostfutter schlecht zu ernähren sind. Und die Erfolgsquote war nie hoch. Dann haben wir mal Plankton größer gezogen. Die Seepferdchen wachsen ja, brauchen größeres Futter, also brauchen wir dann auch größeres Futter. Und im Endeffekt haben wir uns mehr Mühe gegeben mit dem Futter, um dann die Seepferdchen zu füttern. Ja. Es war also wirklich eine Riesensache. Und man wusste aber von anderen Züchtern dann, dass dieses einseitige Füttern mit dem einen Plankton, was wir haben, was die meisten auch zur Verfügung haben, gar nicht gut für die ist. Also die kriegen wirklich Verdauungsprobleme. Und solange die bloß Luft schlucken, kann denen auch passieren, wenn die an die Oberfläche treiben im Aquarium, dass die Luft schlucken. Dann haben die natürlich eine Gasblase in sich, dann geht es für den Seepferdchen auch nicht mehr unter. Das kann auch Erwachsenen passieren.
Da sind wir wieder beim Blähungsthema.
Und wenn dann Bakterien im Darm eine Rolle spielen, die also wirklich Blähung haben, dann kriegen die diese Luftblasen aus dem Darmsystem nicht mehr raus. Das heißt, dieses Seepferdchen ist verloren. Es hängt mehr oder weniger verkehrt rum an der Wasseroberfläche und kann gar nichts mehr machen und stirbt dann meist. Und dieses Problem haben wir immer gehabt. Das war jetzt so dieser Ansatz bei dieser Zucht. Wir hatten das also mehrfach probiert und hatten dann gesehen, ja, was machen wir denn? Machen wir jetzt eine neue Planktonzucht? Also wir hatten schon die Gedanken, mehr Aufwand nochmal zu betreiben, Planktonzucht. Ja. Und irgendwann war dann, da wir ja auch für andere Fische, gerade wenn es so Wildfangsachen oder ganz winzige Nachzuchten kommen, ich habe kein Futter, aber uns ist das immer gelungen, die auch ohne Krankheitssymptome in Aquarien zu halten und erfolgreich dann auch großzuziehen. Die so natürlich waren, was also schon länger stand, da waren Algen drin, da hatten sich kleine Kulturen von Krebsen, von kleinen Wasserasseln entwickelt. Und das war dann die Idee, lass uns das einfach
mehr. Was man so also dreckig nennen würde.
Was man dreckig, und im Endeffekt war es nur so ein eingerichtetes, altes Becken, wo man sagt, das ist eigentlich nicht steril für ein Quarantänebecken, aber da ist ganz, ganz viel Futter drin, was auch verschiedene Arten sind. Lass uns das ausprobieren, lass uns die da reinsetzen und dann gucken wir mal. Und das war eigentlich beim Anfang, das waren ganz wenig Jungtiere, war das so, haha, das funktioniert. Die wachsen viel schneller, die schwimmen immer unten, keine Grasblasen. Man kann dann unser Plankton dazu füttern und so sind wir an die Sache herangegangen. Und dann habe ich angefangen, dann beim nächsten Mal absichtlich dann Becken so stehen zu lassen. Ich sage, das bleibt so dafür, da lassen wir jetzt Algen wachsen, lass das ruhig so dreckig, nicht im Boden wieder absaugen, nicht drum rum. Genau das ist richtig. Und dann habe ich einfach diesen trächtigen Seepferdchenmann, man kann das dann so etwa einschätzen, wann die Geburt stattfinden wird, einfach in dieses Becken gesetzt und die Jungen sind im Endeffekt gleich in diesem Becken geschlüpft. Und das hat ganz gut geklappt. Natürlich ist das immer schwierig, weil man ganz viele hat. Irgendwann ist das Becken leer gefressen. Mit wenigen Jungtieren geht das hervorragend.
Ja.
Aber mit 50 war dann schon, was füttert denn jetzt? Es war schon ein bisschen Aufwand dahinter. Aber der Erfolg gab uns recht, dass das funktioniert. Und da denke ich, dass wir da noch mehr machen können.
Also es klingt bei Weitem nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Gut, ich habe kein Aquarium, da wird mir jeder Aquarianer sagen, hallo, das ist immer aufwendig oder so, aber ein bisschen was reinstreuen ist es schon lange nicht mehr.
Nee, das war es noch nie
eigentlich. Ja, okay.
Aber das kann mit manchen Arten sicherlich funktionieren über Jahre, aber mit Seepferdchen ist mit ein bisschen reinstreuen nichts.
Okay, da bitte ich gleich mal um Entschuldigung für meine Unwissenheit, aber dafür machen wir ja auch diesen Podcast, dass wir das jetzt hier mit erfahren. Du hast vorhin gerade gesagt, dass sie oben an der Wasseroberfläche Luft schnappen. Geht das denn überhaupt für Seepferdchen? Also würden die tatsächlich wenige Minuten, sagen wir, an Land auch überleben?
Ja, man kann die rausnehmen. Also wir versuchen das natürlich auch beim Rausfangen zu vermeiden. Aber passieren tut im Normalfall mehr gesunden Tieren nicht. Aber wenn das eben jetzt aufgetrieben ist und da immer an der Oberfläche, bleibt ihm das nicht anders. Und irgendwann hat es dann atmosphärische Luft mitgenommen. Und im Normalfall kriegen die es wieder weg. Aber wenn das dann so in den Magen-Darm-Trakt wandert, wenn sie es also richtig verschluckt haben, wird es schwieriger. Ja.
Wie gesellig sind denn... Was haben wir hier gerade für schöne...
Ziegen.
Ja, sind Ziegen. Herzlich willkommen beim Podcast über Seepferdchen. Wie gesellig sind denn eigentlich Seepferdchen?
Ja, das kann man gar nicht so sagen, gesellig. Am meisten ist es so, wenn das Biotop stimmt, sprich es ist ein Seegraswäldchen, wo jetzt Futter vorhanden ist, wo die Tiere sich festhalten können, wo nicht so viel Strömung ist, wo die Wassertiefe passt, dann wird man dort sicher nicht nur ein Seepferdchen finden. Also die Geselligkeit ist einfach vom Biotop geschuldet, man wird dann immer welche auf einem Raum finden. Ist natürlich auch so, die sind jetzt keine Tiere, die lange Strecken schwimmen, die müssen sich auch finden, Männchen, ja, ja, Weibchen. Ja. Man kann nicht so weit auseinander wohnen. Also man gesellig in dem Sinne schon, man findet das so als Koloniebewohner, aber die können prima alleine klarkommen.
Also wenn die sich finden, wie ist denn das zum Beispiel? Also man hört ja oft von Balz, also bei fast allen Tieren.
Ja, es gibt zwar den auch.
Haben die auch im Angebot?
Das haben die im Angebot, das Männchen präsentiert also dann seine Bruttasche, ja, signalisiert, die ist leer, könnte was rein.
Ja.
Meistens wird die dann richtig aufgebläht. Und dann wird es wirklich so wie ein Tanz. Ne?
Hast du auch schon beobachtet?
Das habe ich schon beobachten können. Das Menschen präsentiert sich dann und sagt, hier könnte. Ne?
Beschreibe, also hin und her.
Ja, das ist, meistens wird umeinander geschwommen, da wird mit den Greifschwänzen umeinander gefasst und halten sich miteinander fest. Sieht eigentlich sehr niedlich aus.
Ja,
also es ist ein liebevoller Umgang. Ne? Da ist nichts Aggressives dabei und gar nichts. Ne?
Und wie lange dauert das jeweils? Also ich meine jetzt nicht die Balz, sondern wenn die Eier bei ihm sind, wie lange dauert das, bis die schlüpfen?
Ist artspezifisch, das kann nur 12 Tage sein, es kann aber auch 4 Wochen sein.
Und dann gönnt sich er erstmal eine Pause?
Das ist ihm meist nicht vergönnt, weil in den meisten Fällen findet sich ein zweites Weibchen. Also selbst wenn er jetzt nicht wieder auf der Balz ist, was auch passieren kann, sondern er sagt, ups, jetzt bin ich so los, paar Tage Ruhe. Kann sein, dass er das nächste Weibchen trifft und das sich anbietet und sagt, hier, ich hätte jetzt Eier. Und es kann, also es ist in der Natur, gibt es Beobachtungen, dass am gleichen Tag, er lässt früh die Jungen und kriegt das nächste Paket am Abend wieder mit.
Also gebärender Romeo ist eine Vollzeitbeschäftigung.
Der kann also dort richtig Stress kriegen.
Okay, aber er macht es ja freiwillig. Also
er macht es freiwillig, natürlich.
Ich wollte gerade sagen, weil er muss ja signalisieren, dass es soweit ist. Da ist er dann schon stolz drauf.
Ja, und er hat es natürlich einfach wie ein Maulbrüter. Ne? Der hat dann wie Eier im Maul und kann nichts fressen. Das kann er natürlich weiterhin. Er trägt nur das Gewicht mit.
Ja, bei dieser Reproduktionsrate klingt jetzt so, als würden die nicht sehr alt werden?
Nein, Seepferdchen werden nicht sehr alt. Selbst die großen Arten. 3-4 Jahre, vielleicht sind es auch 6-7 Jahre bei den großen Arten. Älter wird ein Seepferdchen nicht. Oh. Das ist also kein langlebiges Lebewesen, was man ewig hat.
Wie vertragen die sich denn eigentlich mit anderen Fischen? Ich meine, es sind ja schon Exoten. Müssen sich da, also sagen wir mal, aufpassen, dass sie nicht im Berufsverkehr von Fischen irgendwie untergehen?
Sie lieben es eher ruhiger.
Ja.
Also so eine hektische Fischgesellschaft mit Schwarmfischen, die passen also um sie rumschwimmen, wird sie sicherlich stören und dann hat man ja durch eine Nahrungskonkurrenz. Das sind langsame Fresser. Die gucken also die Garnele erstmal eine Weile an und gucken, vielleicht kommt die noch näher, dann muss ich mich nicht so weit bewegen. Ja, also das sind wirklich Lauerräuber, die dann sich festhalten. Das ist also wirklich ans Biotop gebunden. Wenn dort 1000 Fische ringsrum sind, haben die wahrscheinlich keine Chance, jemals eine Garnele zu kriegen. Die sind immer alle.
Ja, ja, klar. Und es ist also auch kein eingesaugt und weg, sondern das kann man richtig gut beobachten.
Ja, das ist schon ein Einsaugen und weg. Das geht auch nacheinander. Wenn da gerade mehrere Garnelen in seinem Umfeld sind, dann gehen da auch 2, 3 nacheinander. Aber es ist natürlich eine Sache, der muss die sich wirklich angucken und gucken, wo ist das Ende. Der braucht also das spitze Ende, hat er wie so ein Röhrenmaul. Das ist schon ein konzentriertes Hingucken. Ja.
Wenn die so weit verbreitet sind, muss man sich Sorgen machen um Seepferdchen in der Natur?
Ja, eigentlich schon. Meistens ist es aber wirklich Biotopzerstörung. Seepferdchen kommen in relativ flachem Wasser vor. Also man sagt bis 10 Meter, manche sagen auch noch bis 6 Meter Wassertiefe. Das sind Seegraswälder, Tangwälder. Unter Umständen leben die, also gerade in der Nordsee ist es so, das Einschleppen von diesen japanischen Blasentangen und sowas hat den Vorteil, dass die also wieder Biotope haben.
Ja.
Auch sowas ist dann also mal verkehrt rum. Ihnen hilft es, anderen hilft es nicht. Die brauchen also wirklich ein Biotop. Seegraswiesen sind so ganz typisch, gerade im Mittelmeer ist das so. Und wenn dort die Fischerei mit im Schleppnetz drüber fährt, dann ist das Biotop vernichtet. Die Seepferdchen hängen im Netz, die werden meist nicht beachtet. Ja, die haben den Druck von anderen Fischen, die sind nicht sehr wehrhaft. Das ist es meist und dann ist es natürlich Umweltverschmutzung. Wenn das Wasser trüb wird, wächst das Seegras nicht mehr, Biotop weg. Na, sie haben sich meist immer wieder regeneriert, gerade jetzt in der Nordsee sieht man, dass sie wieder einwandern. Aber es ist wirklich die Umweltzerstörung. Ansonsten hat ein Seepferdchen kaum Feinde. Außer vielleicht in Asien, dort haben sie medizinische Zwecke. Das heißt, man...
Wieder potenzsteigernd,
oder? Ja, es ist natürlich auch potenzsteigernd, scheint in Asien üblich zu sein. Und sie werden dann auch als medizinische Zwecke, werden also getrocknet und gerieben und dieses Pulver wird irgendwo drüber gestreut.
Ja.
Ich kann das auch jetzt nicht abgewinnen, aber es hat halt irgendwo auch eine historische Sache. Ne?
Aber du hast es jetzt schon zweimal erwähnt, dass sie beim Fischen zwar mit dem Netz sind, aber eigentlich keiner beachtet. Die sind, also kulinarisch sind sie nicht gefragt.
Nein, ist nirgendwo bekannt, dass Seepferdchen irgendwo gegessen werden, außer jetzt als Pulver in Asien. Auch das ist ja heute, gibt es Seepferdchen-Ragout, habe ich noch nirgendwo gelesen.
Ja, ich tatsächlich auch nicht. Und was macht man dann beim Fischfang? Einfach beiseite kehren oder kann man die nicht einfach wieder ins Wasser entlassen?
Das könnte man, aber so ein Fischer halt ist, ne, Seepferdchen, die fallen dann auf Deck. Dann tritt einer drauf zur Not oder die bleiben dort liegen. Ja. Also der Umgang ist dann im Endeffekt nicht, sagen wir mal, sachgemäß. Aber die Fischerei ist sicherlich das kleine Problem. Die Umweltzerstörung ist das größere Problem.
Ja. Gibt es denn so, sagen wir mal, besondere Bemühungen oder eine Lobby auch unter Naturschützern, die sich tatsächlich auch um Seepferdchen kümmern?
Ja, da zählen die Zoos dazu. Also ich gehe davon jetzt aus, dass die ganzen Populationen auch bei Privatleuten, in Zoohandlungen, bei Händlern, gerade auch in den zoologischen Gärten, sind alles Nachzuchttiere. Also es wird kein Seepferdchen aus der Natur entnommen, um die Art zu zeigen. Das sind alles Nachzuchttiere. Selbst die Elterntiere von uns sind Nachzuchttiere aus dem Vivarium Karlsruhe. Also da kümmert mich dann, und genau wenn man die Biologie immer ein bisschen besser weiß, dann ist es immer ganz sinnvoll zu wissen, welches Biotop bräuchte man, um vielleicht wieder welche auszusetzen. Oder dass sie, meistens wandern die von selbst wieder ein. Wenn das Seegras weiter wächst, dann rückt doch das Seepferdchen weiter.
Wie attraktiv ist denn gerade das Seepferdchen jetzt auch zum Beispiel für zoologische Gärten? Ich meine, gerade wie ich so sagte, die Fantasie ist ja ordentlich angespornt. Gibt es da auch in der Aquaristik generell ein großes Interesse an dem Tier?
Ja, also man macht ja immer mal so aquaristisch so Besucherumfragen, was gibt es denn so an Tieren, Aquarium? Und da werden Seepferdchen immer mit genannt. Habt ihr denn Seepferdchen oder wollte ich immer schon mal sehen? Also die gehören schon zu den Tieren, die man irgendwo zeigen muss.
Und hast du da auch Reaktionen von den Besuchern, so nach dem, oh, sind die klein, oder oh, die machen ja gar nichts, oder sagen sie, oder sind die auch eher fasziniert? Also ist da ein Interesse am Besucher, das du
da habe ich alles schon gehört. Also die meisten sind natürlich fasziniert und dann passiert aber auch nicht viel, dann ist es halt keine Action, also die machen kein Looping und so.
Ja, ja.
Es ist also keine große Bewegung, es ist was für ruhige Leute, und das ist also ein Tier, was völlig ruhig sich festhält. Das kann stundenlang mit seinem Kreisschwanz irgendwo im Seegras hängen. Da ist man mal nur ein Kopfnicken oder ein Augentränen. Mehr passiert ja nicht. Also für Leute, die ein bisschen Action mögen, ist es nichts. Aber es ist halt ein Tier, was auch so in der Mythologie, also was man immer weiß, oh, Seepferdchen.
Ja,
also nicht umsonst haben wir am Eingang des Aquariums zwei Seepferdchen.
Die besondere Gestalt macht es irgendwie aus. Wir waren ja gerade unten am Becken, da waren 4, 5 Seepferdchen, alle da drin ein bisschen verteilt. Wie sieht das jetzt aus bei so einer Fütterung? Also zum Beispiel bei der einen Seepferdchen ist der Schaukelfisch quasi direkt drüber geschwommen. Er hat sich überhaupt nicht um dieses arme kleine Seepferdchen gekümmert.
Nee, das ist dann so. Ihn interessiert es nicht und das Seepferdchen sage ihm, dort nichts passiert. Also dann ist es dem Seepferdchen auch egal. Die wissen ja, dass sowas passiert, dass immer mal einer an einem vorbeischwimmt. Ne? Dem Seepferdchen ist das, solange es nicht zu groß ist, wo er denkt, vielleicht frisst er mich doch. Also den Fluchtreflex haben die auch.
Ja.
Und bei so einer Fütterung bei uns ist es so, wir haben lebende Garnelen, die lassen wir uns extra von der Nordsee liefern, also Schwebegarnelen. Die fressen sie natürlich am liebsten und für die Zucht sicherlich unerlässlich, dass ich auch den Zuchttieren das gebe. Ich schaue natürlich immer, dass die unsere aufgetauten Frostgarnelen oder anderen Kleinkrebse mitnehmen. Das Problem ist, solange die im Wasser schweben mit Strömung oder so und kann es langsam absinken, dann nehmen die das auch.
Ja. Aber
wenn das auf den Boden gefallen ist, dann ist es dem Seepferdchen schon schwierig, das auf diesem Sand zu erkennen oder zwischen irgendwelchen kleinen Algen. Das kann man denen, also Einzelne lernen das, gerade wenn in der Quarantäne, da ist unten kein Bodengrund drin, da ist eine Glasscheibe, dann sehen sie das. Aber sie müssen es visuell sehen, um es anvisieren zu können und dann mit der Schnauze hinzugehen, das anzusaugen. Und das geht eigentlich nur ganz wirklich richtig gut mit Lebendfutter.
Und die Fütterung mit der ganz langen Pinzette ist einfach zu aufwendig, oder was?
Habe ich noch bei Seepferdchen nicht versucht. Ich glaube, da haben sie Angst vor der Pinzette. Aber die Idee ist gut, man kann das ausprobieren.
Das sehen die denn wirklich so gut? Ja, also, dass sie zum Beispiel nicht nur das Wackeln sehen, sondern...
das ist ein visueller Räuber, der also diese vorbeischwimmende Garnele auch erkennen muss. Also, die sehen schon ziemlich gut.
Und du hast ja gesagt, sie warten, ob sie eher noch ein Stück näher kommt. Also ich meine, wenn du da von oben die Garnele einsetzt...
Man könnte das mal ausprobieren. Also wir haben sich versucht mit Pipetten auch mal gemacht, dass man so das einzeln gibt. Aber das ist natürlich eine schöne Arbeit. Wenn man ein Aquarium hat und dort Seepferdchen betreut.
Klar,
das
wenn du als Tierpfleger nur für Seepferdchen... Also super Job.
Das ist eine sehr ruhige Arbeit.
Aber das trifft es vom Aufwand. Und ihr könnt auch nicht beobachten, ob es jetzt klappt oder wie ist deine Kontrolle?
Schon, aber meine Kontrolle ist beim Frostfutter. Ich sehe, dann ist das weg, nehmen die das an, wenn es an ihnen vorbeitreibt. Und wir hatten auch schon, die sind natürlich als Jugendliche auch beweglicher, als wenn sie ein bisschen älter sind, wie bei uns.
Ja.
Also ich habe dann auch junge Seepferdchen schon gehabt, die so halb erwachsen sind, die aktiv dem Futter hinterher schwimmen und dann wirklich, dort ist eine Garnele, dort ist eine Garnele. Und dann ist auch, man kann doch recht flink sein, das gibt sich im Alter dann auch.
Wenn du sagst, ihr hattet 50 Jungtiere, das ist ja, glaube ich, nun kein Tier von der Dimension her, was man dann noch in andere Zoos abgibt. Das haltet ihr dann hinten oder gibt es tatsächlich für diese Dimension noch das Becken?
Also die halten wir hinter den Kulissen und wenn das natürlich, werden immer wieder Jungtiere kommen, das Menschen ist auch wieder trächtig, das weiß ich schon. Und wenn das natürlich zu viele sind, werden wir, genau wie wir unsere Tiere gekriegt haben, die an andere Zoos abgeben.
Ja.
Aber ich weiß, dass wir die ersten, die wir großgezogen haben, die also fast erwachsen waren, die sind jetzt schon mit ihren Elterntieren, wenn es die Eltern waren, im Schaubecken. Also die sind dazu gesetzt worden.
Ist schon eine große Familie, die immer wächst, oder?
Das hoffe ich jetzt mal, dass es eine Familie ist, die immer größer wird.
Mit welchen Tieren sind sie denn gemeinsam? Also wir haben jetzt den Schaukelfisch schon erwähnt. Kann man da viele oder bedenkenlos eigentlich alle Fischarten dazu packen?
Ja, es muss vom Futter her passen. Der Schaukelfisch frisst größere Garnelen, ist also kein Nahrungskonkurrent für die.
Ja.
Und ansonsten wurden dort noch zwei Zebraseenadeln im Becken. Die gehören dazu. Im Endeffekt ist ein Seepferdchen ja eine Seenadel. Gehört also zu den Seenadeln.
Wieder so ein irreführender Begriff. Ja, oder sieht die wirklich aus wie eine Nadel?
Ja, im Endeffekt ist genau das gleiche Röhrenmaul, nur der Körper ist anders geformt. Aber vom Aufbau her und vom Maul her, vom Fressverhalten, genau wie eine Seenadel. Also die Gruppe Seenadeln beinhaltet nicht nur die Seenadeln, sondern auch die Seepferdchen und die Fetzenfische.
Okay.
Die gehören auch noch dazu.
Also das Seepferdchen ist eine besonders gut gebogene Nadel sozusagen.
Wenn man das so will, kann man das so sehen.
Bei denen, die noch, dort noch mit drin sind, untereinander gibt es da keine großen Berührungspunkte?
Nein,
oder?
Überhaupt nicht. Solange das Futter für alle ausreicht, da sorgen wir dafür, gibt es keine Berührungspunkte. Es wohnt noch ein Schmetterlingsfisch, also ein Glasrosenvertilger, der frisst also diese nesselten Anemonen, die auch dem Seepferdchen wehtun.
Ja.
Das sorgt dafür, dass davon nicht zu viele da sind. Das mögen sie nicht. Das wäre also auch so eine Sache, das wären Biotopen der Natur, also auch meiden würden, wenn also viele Nesseltiere dort sitzen. Dafür ist er da, dass er die kurz hält. Die kommen sich also überhaupt nicht ins Gehege. Das Becken ist auch so, mehr Fisch ist nicht drin.
Ja.
Das ist eine ruhige Gesellschaft. Alles andere würde nicht funktionieren. Das heißt, mein Vorrat an lebenden Garnelen wäre immer erst in den schnellen Fischen verschwunden, als die Seepferdchen eine Chance hätten. Das würde nicht gehen.
Und das Stachelige, wir hatten es am Anfang mal angesprochen, du hast ja gesagt, sie haben eigentlich keine Waffen, also giftig oder sowas ist da jetzt nichts. Aber würde dir das jetzt wehtun?
Wenn Nein, aber also man merkt, es fasst sich nicht an wie Fisch, es fasst sich an wie Steinplatten. Also es ist ganz hart.
Ja.
Hart, stachelig, aber nicht so spitz, dass man sich dran sticht.
Sind die Seepferdchen auch für dich ein ganz besonderes Steckenpferd, wo du auch so einen ganz besonderen Ehrgeiz entwickelst,
Nein,
dass aus denen was wird?
Es macht also Spaß, immer kleine Seepferdchen zu haben und sowas und das zu sehen, wie dieser Versuch mit diesem Becken klappt. Und mit einer Planktonzucht und sowas könnte ich mich schon noch anfreunden, gerade so mal noch. Und Berührungspunkte deshalb, es war eins der ersten Seewassertiere, wo ich eine Berührung hatte.
Ja.
Ich bin also hier angefangen, hatte immer Aquarien und Terrarien, aber nie Seewassertiere. Und das war so mein erster Tag und dann war so, Seewasser gibt es auch. Und es gibt, war das erste Becken, glaube ich, und es gibt auch Seepferdchen. Und so nah hatte ich noch nie ein Seepferdchen gesehen. Und irgendwo ist es so diese Erinnerung, mit denen hast du mal angefangen, dich für Salzwasser zu interessieren.
Ja, ja. Und das ist ein reines Salzwassertier.
Ein reines Salzwassertier.
Und gibt auch keine Hybriden oder so.
Brackwasser, natürlich, Nordsee ist auch nicht so salzig, ne?
Ja, ja.
Aber eine Brackwasserform oder wie bei Moränen oder sowas, wo es Süßwasserform gibt oder die in Süßwasser einwandern, das gibt es bei denen nicht.
Es ist einfach schon wirklich ein faszinierendes Tier. Gibt es da eigentlich irgendwelche kommerziellen Auswüchse damit? Du sprachst jetzt schon an ihrer Schiene oder sonst welche Medizin, aber was weiß ich, kleine Sättel für Seepferdchen oder so ein Quark.
Soweit
ist es zum Glück nicht.
Soweit ist es nicht, also soweit reicht es nicht. Man kann natürlich manchmal sagen, dass Touristen, Ländern, gerade in tropischen Ländern, manchmal werden sie dann getrocknet auf dem Markt verkauft, so zum an der Wand hängen, weil das ist ein harter Panzer, der ist irgendwann völlig trocken. Diese Ausmaße gibt es, dass man dann auf dem Markt getrocknete Seepferdchen kaufen kann, weiß ich jetzt auch nicht, würde ich lassen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja,
also ich würde mehr da raus.
Ja. Da der Mensch ja immer so scharf auf Extreme ist, dass 35 Zentimeter, also quasi das Riesenseepferdchen oder sowas, ist das auch etwas, was du gerne mal...
Ja, das wäre schon mal, solche großen Seepferdchen oder Fetzenfische, das ist ja im Endeffekt die gleiche Verwandtschaft, das wäre schon mal was. Seenadeln ist auch, eine Sarasenadel zum Beispiel gibt es im Süßwasser, das wäre also der Vergleich. Und Seenadeln züchten wir auch gerade nach. Im Süßwasser und die im Seewasser haben wir auch schon nachgezogen. Also ist das Ähnliche. Und natürlich wäre so eine große Art Seepferdchen auch mal noch erstreben. Sache, aber ich denke mal, wir haben mit unserem genug zu tun.
Wo kann man denn zum Beispiel, also bei euch natürlich, aber eben zum Beispiel andere Arten von Seepferdchen, gibt es irgendwelche Zoos oder Parks, die darauf ganz besonders spezialisiert sind, wo du sie vielleicht auch schon mal gesehen hast?
Ich habe die Riesenseepferdchen noch nie gesehen, auch dieses Zwergseepferdchen, die habe ich auch noch nie gesehen. Die sind auch noch gar nicht so lange entdeckt, weil die wohnen in Korallen und irgendwann war das ein Zufall, dass man diesen Seepferdchen, wo man gedacht hat, was ist das denn? Das ist ein Jungtier, nein, das ist wirklich eine eigene Art. Und ja, zu Berlin kann man gucken, aber die meisten Schauaquarien haben Seepferdchen, egal welche Art. Wir haben uns jetzt für dieses Zebraschnäuzige entschieden. Das war einfach dieser, wie war im Karlsruhe, hatte diese Art nachgezogen. Wir wollten unser Seepferdchenbecken neu besetzen. Von den alten Tieren, die vorher drin waren, ist eine andere Art. Da habe ich noch ein Pärchen da. Die sind jetzt aber so alt, dass sie sich leider nicht mehr vermehren. Ich habe immer mal noch gedacht, ja, vielleicht kann man da mal noch gucken. Die wohnen auch hinter den Kulissen. Und wir werden immer Seepferdchen haben. Das ist also fest im Programm. Und die meisten Zoo-Aquarien und Aquarien haben Seepferdchen.
Ein wunderschönes Schlusswort für diesen Podcast. Wir werden immer Seepferdchen haben. Wir nehmen dich bei Bord, Heiko.
Davon gehe ich aus.
Solange du hier bist. Recht herzlichen Dank für diese Informationen. Und ich hoffe, wir haben das Tier nicht ganz entmystifiziert. Es ist ja trotzdem einfach ein wahnsinnig drolliges und auch gut anzuschauendes Tier. Und viel Erfolg bei euch damit.
Ja, ein bisschen Mystik muss noch übrig bleiben.
Ja, ja, auf jeden Fall. Danke dir herzlich.
Gerne.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.